ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Hallo zusammen.
Howdy, Leute. Ist die Luft rein?
Die Bühne gehört dir, mein Freund.
Woody. Ja, Woody ist wieder da in der Toy Story 5. Kann man ihn sehen. Übrigens auch etwas gealtert. Also er kommt in die Jahre. Hauptfigur ist aber Jessie, das Cowgirl. Und sie wächst hinein in eine ganz neue Rolle. Das wird ganz wunderbar erzählt. Eben in Toy Story 5. Schon der fünfte Film ist da. Das ist ein großes Ereignis. Und ich kann Ihnen sagen, wir reden hier jetzt nicht einfach so vor uns hin, sondern wir haben es alles getestet. Ich bin mit meinem Enkel reingegangen, 7 Jahre alt, Jasper. Und der war begeistert. Und das ist das Tolle an diesem Film. Funktioniert für alle, für die Großeltern und für die Enkel und für die Eltern. Es lohnt sich hinzugehen, es lohnt sich, diesen Film gemeinsam natürlich mit den Kindern zu genießen. Werden wir drüber reden. In der zweiten Stunde dann Film dann doch eher für Erwachsene, unserem Image entsprechend. Da geht es dann um die Liebe, um Sexualität, um Erotik, um Orgasmen. Der Film Cherie, ich komme, Unterzeile ist dann irgendwie so die Erfindung der Lust. Na gut, das hätte man gar nicht gebraucht, aber Cherie erzählt eben sehr unverkrampft und sehr locker von der großen Suche nach dem großen Orgasmus. Das alles und viel, viel mehr in den kommenden 2 Stunden. Hallo allerseits. Wir wollen jetzt über einen Film reden, dessen erster Teil vor 30 Jahren Animationsgeschichte geschrieben hat. Und ich erinnere mich daran sehr genau. Das war ein großer Augenblick im Kino. Toy Story war nämlich der erste abendfüllende, computeranimierte Animationsfilm, der Grundstein dann für den Erfolg von Pixar. Und jetzt kehren Woody, Buzz und Jessie zurück mit Toy Story 5 nun schon. Also, obwohl der Film mit dem zweiten und dem dritten Teil schon perfekte Enden hatte. Also ich denke, das war so eine Art Trilogie, die abgeschlossen war, mich übrigens auch sehr berührt hat. Meine liebe Kollegin Anna Wollner, die ich erstmal herzlich Grüße, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat nicht nur diesen Film gesehen, sondern eben auch mit dem Pixar-Kreativchef Pete Docter gesprochen, also der Mann, der hinter diesem unglaublichen Erfolg steht, Anna. Und ja, nun habe ich ja gerade gesagt, die Trilogie war ja eigentlich schon perfekt irgendwie, da war schon Schluss. Die 4 hat mir aber auch noch gut gefallen, die 5 übrigens auch. Also nun könnte man trotzdem sagen, warum hören die nicht auf? Jetzt ist es irgendwie doch mal vielleicht eine Art Geldmacherei oder Nostalgie. Die Sache war doch schon mal zu Ende.
Ja, sie war zu Ende, aber natürlich steckt ein bisschen mehr dahinter, denn Pixar spielt ihr natürlich mit der Erinnerung an diese Figuren, an Woody, Jessie, Buzz, die wir wirklich lieb gewonnen haben, wie einst Andy, der sie in seinem Kinderzimmer hatte. Aber ich finde, der Film erzählt eigentlich von einer Gegenwart, die viele Familien kennen. Die Kinder wachsen heute mit Tablets und Smartphones auf und Toy Story 5 fragt deshalb nicht, ob Technik jetzt gut oder schlecht ist, sondern Toy Story 5 und Pixar fragt, was Technik mit der Fantasie macht. Und das Schöne ist, meint auch Pete Docter, der Film liefert keine einfachen Antworten.
This idea of technology.
Technologie prägt heute das Leben von Kindern wie nie zuvor. Und viele Eltern fragen sich, wie sie richtig damit umgehen sollen. Aus der Sicht eines Spielzeugs ist das die größtmögliche Bedrohung. In Toy Story 5 konnten wir dieses Thema endlich erzählen und gleichzeitig Jessie stärker in den Mittelpunkt rücken.
Damit spielt der Film, dass Tablet Lilypad, das das Mädchen Bonnie nach sehr viel Bettelei von ihren Eltern bekommt, wird nicht zum Bösewicht abgestempelt. Es will genauso wie Woody oder Jessie Bonnie einfach nur helfen. Und der Konflikt entsteht erst, als beide, also die analogen und die digitalen Spielzeuge, um dieselbe Aufmerksamkeit kämpfen. Und das ist viel klüger erzählt, als ich es tatsächlich erwartet hätte.
Ging mir ganz genauso. Also der Film ist sehr ausgewogen und überhaupt nicht belehrend. Man hätte es ganz leicht machen können. Diesen Generationskonflikt hätte man ausgespielt, alt gegen neu in dieser Spielzeugwelt. Aber das ist ja gar nicht so der Fall.
Nee, Pixar macht daraus ganz bewusst keinen Kulturkampf zwischen neu, alt, analog, digital. Stattdessen zeigt der Film, dass beide Welten ihren Platz haben, beide ihre Relevanz und das Abenteuer, das entsteht wirklich aus diesem Spannungsverhältnis und dadurch bleibt die Geschichte, finde ich, leichtfüßig, obwohl sie ja ein ziemlich großes und wichtiges Thema verhandelt.
Wir wollten bewusst keine Botschaft vermitteln. Der Film ist vielmehr eine Reflexion unserer Gegenwart. Technologie hilft Kindern, miteinander in Kontakt zu bleiben, kann sie aber gleichzeitig von der Welt um sie herum entfremden. Die Frage nach dem richtigen Umgang damit ist nicht einfach. Und genau solche Widersprüche erzählen für mich die spannendsten Geschichten.
Das ist eben der Unterschied zu vielen anderen Familienfilmen. Pixar vertraut hier mal wieder seinem Publikum, gibt wirklich Denkanstöße, ohne aber uns zu sagen, was wir denn überhaupt denken sollen.
Nun hatte Pixar ja, Anna, wollen wir nicht vergessen, ein paar schwierige Jahre. Manche Filme waren dann, obwohl sie ganz gut waren, nicht so erfolgreich und andere wirkten manchmal wie Pflichtübungen. Wo steht jetzt für dich Toy Story 5? Ein großer Moment wieder für Pixar?
Ja, zumindest so nah dran wie lange nicht mehr. Also Alles steht Kopf 2 würde ich da rausnehmen, aber das, was sonst in den letzten Jahren kam, das war wirklich eher so, naja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Toy Story 5 ist für mich wirklich einer der stärksten Pixar- und Toy Story-Filme seit vielen Jahren. Nicht ganz so überwältigend wie der dritte Teil, aber deutlich mutiger, als man es von einer fünften Fortsetzung erwarten würde, weil er nicht einfach dieselben Witze wiederholt, sondern seine Figuren wirklich altern lässt und mit ihnen auch uns.
With all the movies, they're not just movies about toys or...
Toy Story ist längst mehr als eine Geschichte über Spielzeug. Die Filme erzählen von unserem Leben, von neuen Technologien, genauso wie vom Elternsein. Es geht darum, Kinder aufwachsen zu sehen und irgendwann loslassen zu müssen. Genau diese Gefühle können wir mit diesen Figuren erzählen.
Deshalb funktioniert der Film, finde ich, generationenübergreifend. Kinder, die sehen natürlich dieses klassische Abenteuer, aber wir als Erwachsene sehen plötzlich einen Film übers Loslassen und merken, dass wir längst nicht mehr dieselben Zuschauer sind wie vor 30 Jahren, als wir den ersten Film gesehen haben.
Und ich finde die auch so toll. Ich meine, das sind wahnsinnige Action-Szenen, nicht? Du hast ja schon gesagt, es ist ein Abenteuerfilm auch. Da ist wieder richtig was los. Toll ist auch, wie Jessie, also das Cowgirl, hier mal so zur Hauptfigur wird. Also hineinwächst in so eine weibliche Führungsrolle, so könnte man es ja auch sagen. Und dass eben die Technik sich nie nach vorn schiebt. Also obwohl die ja alles inzwischen können, alles ist möglich mit dem Computer. Aber es wirkt eben niemals so, als würde hier die Technik ihre Macht präsentieren wollen.
Nee, Pixar weiß inzwischen, dass perfekte Animation allein niemanden berührt. Und deswegen finde ich, fällt das gar nicht auf, wie brillant das alles aussieht. Denn entscheidend ist natürlich das, was erzählt wird. Und wenn der Film Fantasie sichtbar macht, dann entstehen, finde ich, die stärksten Momente nicht durch die Effekte, sondern wirklich durch die Emotionen.
We had so many limitations back then.
Beim ersten Toy Story gab es noch viele technische Grenzen. Wasser, Feuer oder Stoffe waren enorme Herausforderungen. Heute können wir fast alles darstellen. Die eigentliche Herausforderung bei Toy Story 5 war deshalb eine künstlerische. Wir wollten zeigen, wie sich Fantasie anfühlt, wenn man in Gedanken versinkt. Das sollte bewusst nicht wie die Realität aussehen, sondern größer und emotionaler wirken.
Das ist letztlich die eigentliche Qualität von Toy Story 5. Der Film erinnert daran, warum Pixar einmal das beste Animationsstudio der Welt war. Nicht wegen der Technik, sondern weil diese Filme immer von den großen Gefühlen erzählen.
Lieben Dank, Anna. Und damit funktioniert auch wieder dieses Prinzip des Familienfilms. Nicht? Kinder ziehen sich das raus, was ihnen Spaß macht. Anders werden sie vielleicht gar nicht so ganz verstehen. Wird es kleinere Kinder nicht, aber auch die Erwachsenen haben eben ihre Freude daran, an dieser schönen Figurenzeichnung auch. Das gehört ja zu Pixar, nicht, dass das richtige Figuren sind, richtige Menschen, wenn man das so bei Spielzeug sagen kann. Anna, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir sprachen über Toy Story 5 und jetzt freuen wir uns schon auf die 6 und die 7 und die 8. Es wird hoffentlich weitergehen.
Sehr gerne, lieber Knut.
Papa, ich habe gerade ein Habichtpaar gesehen.
Ein Paar?
Ja, sie haben einander umkreist. Wunderschön. Mein Vater war ein ruhiger Mann mit einer Kamera.
Sieh aufmerksam zu, damit du dich später daran erinnerst.
Und er war der einzige Mensch, der mich verstanden hat. Er ist nicht mehr da. Und ich vermisse ihn furchtbar.
Liebe Anke, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Film, über den wir jetzt reden wollen. Harvey Habicht. Und erstmal hallo, Anke Lewicke, grüß dich.
Hallo, Knut Elstermann.
Ja, muss man einmal vollständig sagen, gehört sie so. Anke, wir begeben uns also in die Lüfte. Das war ein wahnsinniger Erfolg. Vor 10 Jahren übrigens, schon wieder so lange her, dass dieses Buch erschienen ist. Harvey Habicht, auch in Deutschland ein Bestseller von Helen MacDonald. Und das ist ja eine autobiografische Geschichte. Haben wir also Helen im Mittelpunkt, die junge Frau, das alter Ego der Autorin. Und die versucht in einer sehr besonderen Form den Tod ihres geliebten Vaters zu bearbeiten. Das haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen gehört. Die Besetzungsliste ist fantastisch, finde ich. Claire Foy, berühmt geworden als junge Queen Elizabeth. Also da fand ich sie auch wirklich unglaublich, eben in der Serie The Crown. Dann haben wir in der Rolle des Vaters den gefeierten irischen Schauspieler, auch einer der ganz großen, finde ich, europäischen Schauspieler, nämlich Brendan Gleeson. Also erzähl uns erstmal bitte, damit wir die Geschichte kennenlernen, für die Leute, die den Roman nicht gelesen haben, ein Habicht hilft bei der Traubewältigung. Wie kommt es dazu?
Ja, wie es dazu kommt. Also wir lernen erstmal Helen kennen. Das ist eine selbstbewusste, schon auch sehr eigenwillige Frau. Sie unterrichtet in Cambridge und bekommt auch ein Angebot vom Max-Planck-Institut hier in Berlin für ein Stipendium. Also sie steht so kurz vor ihrer großen Karriere. Dann kommt eben die Nachricht, dass ihr Vater gestorben sei. Und das wirft sie wirklich völlig aus ihrem Leben. Und wir haben es ja gerade in dem kleinen Ausschnitt gehört. Eine der letzten Nachrichten, Nachrichten, die sie ihrem Vater gesendet hat, ist, dass sie diese zwei Habichte gesehen hat. Und jetzt setzt sie sich eben in den Kopf, sich selbst einen Habicht zu holen, um den dann abzurichten. Und wie wir lernen, ist das unter Falknern die Königsaufgabe, die größte Herausforderung. Und wir sehen ihr dann dabei zu und wir bekommen vom Verkäufer schon eben das Wesen des Habichts erklärt, dass er ein Mörder ist, dass man ihn morden lassen muss und so weiter. Und dieser Habicht zieht dann wirklich bei Helen ein und sie richtet ihn ab und vergisst darüber eigentlich den Verlust des Vaters. Und Knut, diese Aufnahmen, wenn sie dann zum ersten Mal mit dem Habicht in die Natur geht, die sind so dokumentarisch und ohne Computertricks. Das sieht toll aus, wenn man ihn dann so im Gleitflug ein Kaninchen jagen sieht. Gut finde ich aber auch die Aufnahmen, dass sie den Habicht überall mit hinnimmt, in die Uni, wenn sie spazieren geht. Also dieser Habicht wird wirklich zu einem emotionalen Anker, zu einem Rückhalt. Und sie vergisst aber letztlich ihre Trauer.
Anke, das Buch gilt ja so als klassisches Musterbeispiel für Nature Writing, also dass die Natur eben hier beschrieben wird und zu einer handelnden Figur wird, wenn man so will. Und du hast ja gerade von großartigen Szenen gesprochen, die ja eben auch die Natur mit aufnehmen. Reicht das eigentlich aus, also auch wenn es ganz toll aussieht, um über Trauerarbeit zu erzählen, oder bleibt man nicht immer irgendwie bei dem Vogel hängen?
Naja, man kann den Vogel ja nicht ohne sie sehen, weil sie lässt den Vogel ja immer los. Und der Vogel soll ja auch wieder zu ihr zurückkommen. Also da wird auch schon so ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen. Und natürlich erzählt diese Natur viel, weil sie sagt dann auch immer wieder, sie muss sich ja verteidigen, weil es ist ein Mörder. Der reißt natürlich auch Kaninchen, sie füttert ihn mit Küken. Aber sie erklärt, sie darf bei der Jagd mit dabei sein. Sie darf das miterleben. Und sie bekommt dadurch eben mit, dass der Tod auch was ganz Natürliches hat und versucht dadurch auch den Tod des Vaters zu verstehen, nachzuvollziehen. Und man kommt schon an ihre Position heran. Also man versteht sie so ein bisschen. Aber der Film lässt sich auch ein bisschen zu viel Zeit. Ich weiß, dass Trauerarbeit Zeit und Raum braucht. Aber irgendwann erzählen die Naturaufnahmen dann doch auch nichts mehr Neues. Und in der Literatur kannst du natürlich noch viele andere Metaebenen aufmachen.
Aber eben zusammen mit der Natur, mit den schönen Aufnahmen und mit diesen tollen Schauspielern ergibt sich dann doch ein Bild von Trauerarbeit, das du nachvollziehen kannst, auch wenn es ganz offensichtlich dann doch sich etwas in die Länge gezogen hat?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, der Film arbeitet relativ konventionell, auch mit Rückblenden, aber man guckt sich die beiden, Gwen Gleason und Claire Foy, eben gerne an, wie sie sozusagen ins Leben ihrer Expedition starten, natürlich auch in die Natur, wie der Vater ihr erklärt, dass man geduldig sein muss, bis irgendwas Interessantes vor dem Objektiv kommt. Er hat dann auch so verrückte Ideen, wie dass er alle Brücken der Themse fotografieren will, von London, bis sie ins Meer mündet. Also da kommt man schon ganz gut rein. Und was ich eben am britischen Kino so mag, ist, ach, ist alles so ungeschminkt. Weißt du, Claire Foy muss nicht noch geschminkt werden. Du bist da wirklich in Küchen, in Wohnungen, die, ja, wo gelebt wird, wo eben nicht doch noch irgendein was fürs Auge da ist. Und auch die Farben sind so schön realistisch, weil häufig sind doch Naturaufnahmen so hochglänzend. Aber hier, weil sie einfach so, ja, es sind so kältere Herbstfarben, würde ich sagen, sieht man das alles noch mal viel anders. Also das catcht einen viel mehr, muss ich sagen. Davor habe ich dann immer wieder Hochachtung beim britischen Kino.
Harvey Habicht, also das Buch von Helen MacDonald, ist bei Hansa erschienen. Da kann man es also lesen, aber im Kino kann man sich den Film jetzt ansehen und dann sieht man auch einen ganz tollen Habicht. Anke, dir ganz lieben Dank.
Tschüss.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, jetzt also hier aus dem Delphi Lux, wo im Augenblick die Premiere läuft, die Berliner Premiere des Films To My Sisters. Dieser Film führt uns nach Rojava, also in die kurdische Region im Nordosten Syriens. Und dort lernen wir drei Frauen sehr genau kennen, erfahren von ihrem Schicksal. Vor allem erleben wir drei sehr unterschiedliche Perspektiven. Ein Film von Fayek Falak. Ich freue mich sehr, dass er jetzt, der Film läuft ja gerade, Zeit für mich hat, um über dieses Werk zu reden. Also erstmal hallo und vielen Dank, Falk.
Vielen Dank, lieber lieber Knut, für die Einladung.
Ich vermute mal, dass der Film, obwohl es gibt da keinen Kommentartext oder keine persönlichen Äußerungen von dir in dem Film, und trotzdem, dass es ein sehr persönliches Projekt ist. Wir sind also hier im Norden Syriens, wie gesagt, es sind drei Frauen, es geht auch um kurdische Schicksale, also das ist etwas, was auch ganz konkret mit deiner Person, mit deiner Biografie zu tun hat?
Ganz genau. Eigentlich, hier gibt es mehrere Gründe. Ich habe diese Initiative ergriffen, wollte ich unbedingt diesen Film zu machen, weil mir ganz klar war, dass die Zeit eng und knapp ist, und diesen exklusiven Zugang kann ich herstellen durch Kontakte, Bekannte, Verwandte, alles Mögliche, kommt man dorthin und kann man zeigen. Zu den Produktionsprozessen bin ich auch relativ sehr zügig. Eigentlich, ich habe entschieden, diesen Dokumentarfilm zu machen als Beitrag dazu. Das ist meine Art und Weise zu kämpfen, auch zu zeigen die Realität. Und ich habe mich wirklich gezwungen gefühlt, ich muss jetzt so schnell wie möglich das machen, weil ansonsten später weil die ganze Region ist wie ein Pulverfass und später wird alles verloren gehen. Und es ist wirklich sehr schade, wenn man diese Geschichte nicht an die Leinwand bringt. Ich finde diesen Kampf, diese junge Mädels Anfang 20, 18, 19, 20 tanzen als Symbol für ihre Freiheit, sehr faszinierend, hat mich immer zutiefst berührt. Und ich wollte unbedingt das drehen. Also ich glaube, es wird wirklich total wenig darüber berichtet, diese starke feminine Power, die für sich stehen und sich nicht unterdrücken lassen.
Das also sind ja drei Frauengeschichten. Eine Frau ist eben selbst Kommandeurin, und zwar eben von einer Fraueneinheit, einer kurdischen, die ja kämpfen gegen den IS. Und du hast es eben schon angedeutet, ich fand das sehr interessant, wie genau sie reflektieren, was sie da tun. Also ihnen ist völlig klar, klar, wir verteidigen das Leben unserer Familien und von uns selbst, aber wir verteidigen eben auch Frauenrechte, wir verteidigen die Gleichberechtigung, wir kämpfen für Freiheit von Frauen und damit auch für uns. Also das fand ich sehr interessant, dass das immer auch in den Gesprächen so ganz eindeutig ist.
Ganz genau. Zudem mir ganz wichtig war, so nah wie möglich die Realität, die Zuschauer an die Realität zu bringen. Und zudem, als wir dort waren, ich habe wortwörtlich gar keine Regieanweisung gegeben. Ich habe denen gesagt, meine Aufgabe ist einfach, euch die Kamera draufhalten. Ihr macht alles, was ihr wollt. Wir verstecken uns. Wir sind im Hintergrund irgendwo und filmen. Die Zuschauer wollen euch, die Menschen wollen euch sehen, wer ihr da seid. Und ich möchte euch vorstellen, was ihr für uns alle tut. Das muss sichtbar sein. Das ist zu der ersten Protagonistin Barkhudan und zur YPJ. Vor allem, lieber Knut, die sind jetzt die YPJ an einem Punkt. Die benötigen unbedingt solidarische Hilfe, weil die Situation ist auch sehr kompliziert vor Ort.
Also das ist das eine, die Kämpferin, die stehen für mich auch wirklich sehr im Mittelpunkt und sind ja eindrucksvolle Frauen, also mit einem großen Selbstbewusstsein, nicht, und einer großen Klarheit. Dann gibt es Sepan Ayo, ist eine Jesidin, und das ist eine wirklich sehr erschütternde Geschichte, die sie erzählt. Und auch da habe ich mich gefragt, woher nimmt sie überhaupt diese Kraft und die Mut? Sie war jahrelang vom IS verschleppt worden. Wir kennen ja das Schicksal der Jesiden, also viele sind ermordet worden, aber sie ist eben sexuell über Jahre hinweg missbraucht worden. Und ja, woher nimmt sie die Kraft, das mit so einer Stärke überhaupt zu erzählen, was ihr widerfahren ist in deinem Film?
Das war mir wirklich ein Rätsel, und ich wollte unbedingt diese Frage auch selber erfahren. Unglaublich starker Charakter, unglaublich. 7 Jahre, sie war 13 Jahre alt, sie versklavt wurde von Anführer, von den Terroristen, IS-Terroristen. Und sie hat alles Mögliche erlebt. Dieser im Film, was reingeschnitten ist von diesem Interview, ist nicht mal 20% von all dem, was sie erzählt hat. Das geht unter der Haut. Man kann sich dagegen nicht wehren. Das ist so intensiv. Das ist so erschütternd. Ich wollte unbedingt, dass zumindest ein Teil davon zeigen, Menschen einfach zu symbolisieren, was auf dem Spiel steht, wenn dieser Kampf verloren geht. Warum ist wichtig, YPJ zu unterstützen? Und sogar ich bin selber kurdisch, und Sepan erzählt das sehr ausführlich, alles, was sie erlebt hat. Es war schwierig, Kontakt mit ihr, sehr schwierig herzustellen. Er hat monatelang gedauert. Sie ist sehr optimistisch, fröhlich. Sie bekommt die psychologische Hilfe, Unterstützung auch. Sie meinte einfach, wenn ich schweige, dann die Terroristen gewinnen, weil sie wollten in diesen 7 Jahren mich als eine Frau zerbrechen. Und das lasse ich nicht zu.
Also das ist wirklich eine besonders berührende Passage in diesem Film. Und dann gibt es die dritte und die letzte Frau, die wir vorstellen wollen. Das ist eine deutsche Frau, die also sich mit dem IS ja eingelassen hat. Sie hat sich anheuern lassen, sie war beim IS. Aber natürlich fragt man sich, Falk, warum sie überhaupt drin ist. Denn sie fällt ja irgendwie da auch raus. Die anderen beiden sind Kämpferin oder Opfer. Sie ist eine Täterin, so würde ich das schon sagen.
Für mich als Filmemacher ist, wir kennen das alle, die Realität hat mehrere Aspekte oder mehrere Perspektive. Und als Filmemacher, mir war wichtig, allen Perspektiven zu zeigen, keine Perspektive auszuschließen und subjektiv zu sein. Mir war wichtig, das objektiv zu machen und alle Perspektiven zum Thema durchzuleuchten. Ich wollte sie wirklich nicht ausschließen. Sie teilt ihre Erfahrung. Jeder möchte sie glauben oder nicht, ist ihm überlassen.
Und das bringt mich nochmal zur letzten Frage. Du hast es schon ein bisschen geschildert, also was deine Haltung hier ist. Du sprichst, glaube ich, immer davon, es ist eine Annäherung an diese Frau, nicht? Also okay. Du hast ja auch den Respekt, du bedrängst sie ja auch nicht, nicht? Hast du gesagt, lässt ihnen viel Zeit, viel Raum, beobachtest sie ja auch in ihrem Leben. Es sind ja nicht nur die Interviews, aber wo siehst du denn die Aktualität dessen? Es sind ja zum Teil auch eben historische Berichte, es sind Erlebnisse, die in den vergangenen Jahren passiert sind, Ereignisse aus den vergangenen Jahren, aber wo steht denn für dich der Film eben heute? Wenn man ihn heute zeigt, du ziehst ja durch ganz Deutschland und arbeitest viel mit kurdischen Gemeinden zusammen, die dann auch sich den Film ansehen. Wo siehst du die Bedeutung heute?
Noch dazu, dass man Terrorismus wirklich in keiner Sicht tolerieren darf und muss dazu und noch viel anderen Themen, die stark zeigen, ich glaube sogar bei uns in Deutschland viel wenig darüber berichtet wird, die feminine Power und was für Einfluss hat auf alle. Und es ist total schön zu sehen, diese jungen Mädels, wie sie kämpfen, wie sie für ihre Rechte stehen. Die sind bereit dafür, das Teuerste dafür zu geben, ihr Leben nämlich. Und sieht man, die auf ihre Art und Weise kämpft und sie sagt, nein, ich bin eine Frau und ich bin starke Frau. Ich lasse mich nicht zerbrechen. Meine Wille als eine Frau ist viel größer als alle Terroristen.
Aber ich denke, genau damit hast du perfekt beschrieben, was sozusagen die universelle Botschaft des Films ist, die also über diese Schicksale hinausgeht, eben diese, wie sagst du so schön, feminine Power. Davon erzählt dieser Film, der jetzt also im Kino zu sehen ist. To My Sisters heißt dieses Werk von Falk Verlag. Bedanke mich sehr herzlich bei dir. Schön, dass du da warst und jetzt gleich wieder rein zum Filmgespräch. Danke dir.
Jawohl, herzlichen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich hatte noch nie einen Orgasmus.
Sagen Sie das nochmal lauter.
Haben Sie mich nicht gehört?
Doch, aber sagen Sie es bitte lauter.
Ich hatte noch nie einen Orgasmus.
Ja, genau. Vor 10 Jahren gelang dem deutschen Ehepaar Lenke eine große Erfindung, der Womanizer. Der brachte mit leichtem Luftdruck Millionen Frauen auf der ganzen Welt Freude und Entspannung. Und diese Erfolgsgeschichte ist jetzt nach Frankreich verlegt worden für den Film Chérie, ich komme, die Erfindung der Lust. Haben wir gerade einen kleinen Ausschnitt draus gehört. Also da haben wir Fanny, die ihrem Mann Thomas erklärt, dass sie nach langer Ehe noch niemals einen Orgasmus hatte. Und ob sie jetzt dazu kommt und wie das funktioniert, auch dieses Teil funktioniert und was in dieser Ehe passiert und wie das überhaupt alles erzählt wird, das werden wir gleich bereden mit der Regisseurin höchstpersönlich dieses Films, die auch im Film zu sehen ist, als Sextherapeutin Remke Ricci, hier im Gespräch über Chérie, ich komme. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags, noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Chérie, ich komme, die Erfindung der Lust, also eine französische Geschichte jetzt im Kino bei uns zu sehen, basiert auf einer wahren Geschichte. Wir haben also ein Ehepaar und zwar aus Deutschland. Die haben 2013 diesen Womanizer erfunden. Also das ist ein Sexspielzeug, das auf der ganzen Welt unglaublich erfolgreich ist. Und diese Geschichte wird jetzt sehr frei allerdings in diesem Film erzählt. Ein Film von Remke Ricci, die ich herzlich grüße. Bonjour, Madame, hallo.
Guten Tag.
Ich grüße Sie. Also die Frage ist natürlich, wahrscheinlich sagen viele Leute jetzt immer, Rem, wenn man über diesen Film spricht, ich kenne das gar nicht, ich weiß gar nicht, was ein Womanizer ist. Oder sagen auch Leute, super, dass du darüber mal einen Film gemacht hast. Wahrscheinlich Frauen vielleicht, die dann sagen, ich benutze das Ding auch.
Je rectifie l'angle, le film n'est pas sur le womanizer.
Ich würde das nochmal genau sagen. Der Womanizer war nur der Vorwand für den Film. Mir geht es vielmehr um die weibliche Lust. Was ist ein Orgasmus? Hatte ich überhaupt schon mal einen? Habe ich ein erfülltes Sexleben in meiner Beziehung? Ist Männern das überhaupt wichtig, dass Frauen das empfinden können? Es ist auch eine Erfolgsgeschichte, aber es stimmt. In manchen Vorstellungen erzählen die Frauen, dass sie den Womanizer benutzen und andere fragen dann interessiert nach.
Et qui disait, ah, ben je vais en acheter un, parce que ça a l'air pas mal cette histoire.
Also es beruht sozusagen auf Tatsachen. Das ist eine wahre Geschichte, wenn man so will, die in Deutschland ja eben als Erfolgsgeschichte so stattgefunden hat mit der Erfindung dieses Sexspielzeugs. Aber Sie haben es ja übertragen auf Frankreich. Und Sie spielen ja selbst auch die Sextherapeutin. Ändert sich dadurch etwas an der Geschichte, dass wir jetzt in Frankreich sind? Ist es dadurch anders, als wenn man eben das am realen Ort, ich glaube in Bayern, erzählt hätte?
J'ai envie de dire non, parce que...
Ich würde gern sagen, nein, aber es ist kein Biopic über dieses deutsche Paar. Es geht um Orgasmusprobleme. Das war der Ausgangspunkt für die Erfindung. Michael Lenke hatte gelesen, dass 30% der Frauen noch nie einen Orgasmus hatten. Und es ist auch eine universelle Liebesgeschichte. Das könnte in Amerika, Deutschland oder England spielen. Das ist ja das Schöne an Komödien. Die könnten überall spielen.
Peu importe où elle se situe géographiquement, elle parle à tout le monde.
Jetzt haben wir also Fanny und was mir so gut gefällt an der Geschichte, es sind ja eben nicht mehr junge Menschen, die sind ja schon lange zusammen, das sind glaube ich 20 Jahre, die sie mit ihrem Mann schon zusammen ist und eben noch keinen Orgasmus hatte, aber dass sie ja bereit sind zu sagen, wir trennen uns jetzt nicht oder wir verstreiten uns nicht, sondern wir arbeiten mal im klassischen Sinne daran, wenn jetzt auf ungewöhnliche Weise mit der Erfindung von so einem Spielzeug. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in ihrem Film, zu sagen, Leute, versucht's doch zusammen, wenn man sich gern hat und sie lieben sich ja, gibt's auch einen Weg.
C'est tout à fait le propos du film, c'est-à-dire que quand il y a l'amour.
Das Schöne für mich ist, wir haben ein Paar, das sich noch liebt. Und eine Liebe muss man wie eine Pflanze pflegen. Ich wollte von einem Paar erzählen, das schon lange zusammen und dadurch gefestigt ist. Bei einem jüngeren Paar käme vielleicht schnell Untreue ins Spiel. Fanny und Thomas sehen das nicht als Lösung an. Das ist nicht ihr Problem. Mir gefällt an Thomas, dass er nach dem Schock dieser Nachricht und auch der Kränkung verstehen will und sich selbst hinterfragt. Das ist doch eine schöne Eigenschaft, sich selbst hinterfragen zu können.
De pas imaginer que c'est l'autre le problème.
Also wir haben das, finde ich, wunderbar beschrieben und so habe ich es auch empfunden. Und ich sage, das ist der Charme auch dieses Films. Und könnte man aber auch sagen, noch dazu, wo Sie eine Sextherapeutin spielen, ist das nicht auch ein Umweg, dann zu sagen, ich bin hier so eine Art Ingenieur, ich bin Bastler, ich kriege das hin, ich baue da so ein Sexspielzeug. Man könnte ja auch einen anderen Weg gehen oder andere Formen ausprobieren von Sexualität, Rollenspiel oder was auch immer. Also Rituale vielleicht so auszuprobieren, um zum Orgasmus zu kommen. Warum ist dieser Weg sozusagen über das mechanische Spielzeug hier von den beiden offenbar der richtige Weg?
Sie haben es versucht ein ganzes Jahr lang. Sie waren auch in einem Swingerclub, haben einiges versucht und dann ist das für sie die letzte Lösung.
Tom, c'est comme une solution de dernier recours.
Ich denke mal, François Cluzet ist in Deutschland ein sehr bekannter Schauspieler, natürlich durch ziemlich beste Freunde, kennt ihn, glaube ich, jeder. Ich finde es immer schade, dass Alexandra Lamy, die ja ganz toll ist, finde ich, bei uns nicht ganz so bekannt ist wie in Frankreich. Wir haben sie jetzt auch in der Camino-Therapie gesehen, also jetzt vielleicht wird sie bekannter. Ich finde, sie ist ideal für die Rolle, weil sie so unverkrampft ist, weil sie so offen ist. Es hat nie was Peinliches oder so. Ihre große Sehnsucht nach dem Orgasmus spielt sie mit größter, schönster Selbstverständlichkeit. Ich denke auch, wirklich für Sie eine Idealbesetzung, dass Sie mit der Schauspielerin arbeiten konnten?
Oui, Alexandra Lamy ist eine... simplement la meilleure actrice de, en France de comédie.
Sie ist die beste französische Komödiantin und hat großes Vertrauen beim Publikum, was bei diesem Thema sehr wichtig ist. Sie löst bei den Zuschauern sofort Empathie aus. Man hätte sie gern als Freundin, die Frau von nebenan. Sie hat das genaue Timing für die Komödie. Ohne diese Schauspielerin wäre es für mich sehr schwer gewesen, diesen Film zu machen.
Et j'avoue que j'aurais beaucoup de mal à envisager une autre actrice.
Bringt mich noch zu der letzten Frage, genau was die Machart betrifft, weil es ist natürlich eine Komödie und ist auch mit vielen Gags und auch wirklich teilweise sehr, sehr lustig, aber es ist auch ein Liebesfilm zwischen diesen beiden Menschen und da mussten sie ja auch eine Gratwanderung finden, nicht? Also es hätte ja auch sehr schnell schlüpfrig werden können, dass man da in so eine Situation kommt, wo das ein bisschen schmierig wird oder nicht einfach unangenehm wird. Wie haben Sie das gemacht?
Das war die größte Herausforderung für mich. Ich wollte immer elegant sein und nie schlüpfrig. Alles, was ich zeige, sind Andeutungen. Der Zuschauer ist klug, er kann sich das selbst vorstellen. Schon beim Drehbuchschreiben habe ich mich gefragt, ob das nicht vulgär ist. Es sollte immer elegant sein.
Plus que n'importe lequel de mes films, que ça soit très élégant.
Also das richtige Wort, eine elegante Komödie über die große Sehnsucht nach dem großen Orgasmus. Und der Film zeigt auf amüsante Weise, dass das eine gemeinsame Arbeit ist, die man gemeinsam auch zu bewältigen hat. Und ich will jetzt nicht verraten, ob am Schluss dann der große Orgasmus steht oder nicht. Das kann man selbst im Kino sehen, im Film Chérie, ich komme, die Erfindung der Lust von Rem Kerici. Bedanke mich ganz herzlich. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Bitte schön.
Ist der in deinem Programm?
Nein.
Wo hast du tanzen gelernt?
In Mexiko.
Und auf der Straße gebettelt hast du dort auch?
Wir haben uns schon mal gesehen, oder? Der Ballettlehrer.
Du weißt, ich will, dass du glücklich bist. Aber es gibt Grenzen, verstehst du?
Ich bin hergekommen, um bei dir zu sein. Und ich will mich einfach nicht ständig verstecken müssen.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Dreams, Gefährliches Verlangen. Ein Film, der im Wettbewerb zu sehen war, der Berlinale im vergangenen Jahr. Und auch da geht's ähnlich wie in dem Film Cherie. Ich komme um Erotik, allerdings nicht im Sinne einer Komödie, also eines heiteren Umgangs mit diesem Thema, sondern hier geht es um Machtgefälle. Hier geht es auch um Machtausübung in diesem sehr ungleichen Paar. Gespielt übrigens von einer sehr berühmten Schauspielerin, derzeit sicher einer ganz großen Kinostars, nämlich Jessica Chastain. Immer auch bereit, Wagnisse einzugehen. Das hat sie auch in diesem Film gemacht, Dreams. Gleich reden wir über diesen Film Gefährliches Verlangen. Seit Donnerstag läuft Dreams, Gefährliches Verlangen, der neue Film des mexikanischen Regisseurs Michel Franco in unseren Kinos. Ich begrüße erstmal herzlich Wolfgang Martin Hamdorf. Hallo, hallo.
Ja, hallo Knut.
Unser Experte für das spanische und das lateinamerikanische Kino. Michel Franco ist ja in Deutschland kein Unbekannter, Wolfgang. Er hat 4 seiner Filme hier in die Kinos bringen können, darunter 2021 New Order, die neue Weltordnung. Vielleicht, bevor wir jetzt über seinen neuen Film reden, kannst du uns diesen Regisseur mal vorstellen.
Also er ist sehr provokant, mitunter holzschnittartig, aber eben auch sehr politisch in manchen seiner Filme wie New Order, die neue Weltordnung oder jetzt auch in Dreams, Gefährliches Verlangen. In New Order, die neue Weltordnung, bricht eine ganze Gesellschaft blutig zusammen und endet in einer ganz brutalen Militärdiktatur. Und es geht ihm immer um politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse, um Kasten, herrschende Eliten und die Unterdrückten. Immer wieder ein Thema für ihn ist auch die Beziehung von Mexiko und der USA, die er eine toxische Hassliebe nennt.
Ja, Wolfgang, das ist also das zentrale Thema dieses Films, die Beziehung des jungen mexikanischen Tänzers zu der etwas älteren amerikanischen Leiterin einer Kulturstiftung, die mexikanische Aktivitäten ja fördert und dort im Lande und auch dadurch viele Abhängigkeiten schafft.
Ja, diese Liebesbeziehung, wenn man das so nennen kann, die ganz gut in Mexiko funktioniert hat, eskaliert, als er illegal über die Grenze geht und plötzlich in ihrem Haus in San Francisco steht. Da kommt plötzlich nicht nur die Liebesbeziehung, sondern auch ihr ganzes Selbstbild als Kulturphilanthropin ins Wanken, denn hinter ihr steht ein mächtiger, reicher Vater und ein Bruder, der nicht viel von Mexikanern hält und schon gar nicht von einem mexikanischen Tänzer als Liebhaber seiner Schwester. Die Sache wird wahnsinnig kompliziert und in der Liebe und in der Ballettkunst überschlagen sich die Ereignisse. Die Grenze, die Mauer, muss man sagen, mit der sich die USA abschirmt von der illegalen Immigration und die Situation der illegalen Einwanderer in den USA, sind das eigentliche Thema in diesem Film. Gedreht wurde der Film im Sommer 2023, noch bevor Donald Trumps zweite Amtszeit begann. Und Michel Franco sagt, dass die Situation für seine Landleute immer schon schlimm war in den USA, aber seit dem Wahlsieg Donald Trumps 2023 sei sie unerträglich geworden. Was sich seit den Dreharbeiten zu unserem Film geändert hat, ist, dass dieser offizielle Hass die Maßnahmen der ICE legitimiert. Und das ist sehr traurig und sehr gefährlich. Es handelt sich um eine Form des Faschismus, die derzeit in den Vereinigten Staaten herrscht und die letztendlich dazu führt, dass die Arbeiter von draußen noch stärker stigmatisiert werden. Leute, denen man eigentlich dankbar sein sollte, dass sie das Land am Laufen halten. Ohne sie gäbe es in den Vereinigten Staaten keinen Alltag.
Wolfgang, nun ist das durch das Spiel vor allem der beiden für mich ja sehr eindrucksvoll und das hat auch eine große Kraft und auch eine innere Spannung, aber dennoch weiß man natürlich von Anfang an, wohin das Ganze laufen wird. Also sehr überraschend ist der Film nicht.
Ja, das ist dann eben doch sehr holzschnittartig, sehr von Abhängigkeiten geprägt. Selbst die erotischen Szenen wirken wie Machtdemonstrationen. Die Geschichte hätte ja auch ein ganz tolles soziales Melodram werden können, etwa wie die Klassiker Was der Himmel erlaubt von Douglas Sirk oder Angst, Essen, Seele auch von Rainer Werner Fassbinder. Aber die Liebe ist eben nur ein Teilaspekt in diesem Spiel um Macht und Einfluss.
Aber großartig gespielt, das muss ich nochmal betonen, von Isaac Hernandez und von Jessica Chastain. Mit ihr hat ja auch der Regisseur Michel Franco schon mal gedreht, und zwar bei seinem letzten Film Memory. Isaac Hernandez dahingegen ist eine schauspielerische Neuentdeckung und im Hauptberuf wirklich Balletttänzer.
Und auch wirklich ganz beeindruckend, diese Rolle als ehrgeiziger mexikanischer Tänzer, der erst langsam begreift, dass es gar keinen Platz für ihn in den USA gibt. Aber auch Jessica Chastain ist ganz großartig. Die Zusammenarbeit begann ja nach Michel Francos vorletzten Film New Order, den Jessica Chastain ganz großartig fand und dass sie auch von Anfang an mit dem Film hier ganz engagiert für die Rolle war. Als sie das Drehbuch las oder eigentlich schon vorher, als ich ihr erzählte, wie ich mir den Film vorstellte, sagte sie zu mir, ich verstehe, Du möchtest, dass ich Amerika verkörpere, das Schlechte an den Vereinigten Staaten in einer Figur. Und sie sagte, okay, das mache ich. Und das spricht sehr für sie, dass sie bereit ist, Risiken einzugehen und dass sie sich der negativen Seiten der Vereinigten Staaten bewusst ist.
Ja, das also nochmal der Regisseur Michael Franco aus Mexiko über seinen Film Dreams. Gefährliches Verlangen, jetzt bei uns im Kino zu sehen, diese Geschichte über Macht, über Ausbeutung und über Sexualität. Danke ganz herzlich, Wolfgang Martin Hamdorf war das.
Ja, tschüss Knut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.